Outside is Free, der Podcast über kleine und große Abenteuer.
Herzlich willkommen zu Outside is Free, dem Podcast, der sich der Faszination des Draußenseins, der kleinen und großen Abenteuer widmet. Ich bin Daniel Lenz, Journalist und Co-Host des Podcasts. Wir machen bis August eine kleine Podcast-Pause. Der Gerald wird in Skandinavien unterwegs sein. Ich bin gerade in den Dolomiten unterwegs, weshalb vielleicht die Tonqualität heute nicht so perfekt ist wie sonst. Und vielleicht hört ihr gerade hier im Hintergrund sogar den Dauerregen der Berge. Ja, um die Wartezeit nicht zu lange werden zu lassen, präsentieren wir euch heute Auszüge aus unserer Gravel Night. Die Gravel Night, das ist ein großes Digital-Event zum Thema Graveln und Bikepacking. Das fand im Juni statt mit ca. 1000 Teilnehmern. Und wir hören zwei Interviews, die ich an dem Abend der Gravel Night geführt habe, mit Live-Schalten in die USA. Das eine Interview ist mit dem US-amerikanischen Straßenprofi Alex House, der zum Zeitpunkt des Interviews US-amerikanischer Straßenmeister noch war. Blöderweise hat er zwei Tage später diesen Titel dann verloren. Und was an Alex so spannend ist, ist nicht nur sein Meistertitel damals, sondern er fährt für ein Team, EF Education First Nippo, das vor einigen Jahren gezielt einen alternativen Rennkalender kreiert hat, zu dem elementar auch Gravel-Rennen wie Unbound oder wie es früher hieß, Dirty Kenza gehören. Bevor ihr das Interview aber mit Alex hört, geht es um Jan Heine, um einen Veteranen der Gravel-Szene. Jan Heine ist Deutscher, der in den USA lebt. Er ist Mitgründer der Firma Rene Hirsch Cycles und Herausgeber der Zeitschrift Bicycle Quarterly. Und wie früh Jan dran war beim Graveln, das seht ihr daran, dass Rene Hirsch schon 2008 erste Gravel-Reifen auf den Markt gebracht hat. Also zu einem Zeitpunkt, da es die Kategorie Gravelbike noch gar nicht gab. In dem Interview erklärt Jan die Ursprünge des Gravelns und gibt viele Tipps zur Auswahl von Reifen und Bikes. Das Interview ist quasi die Kurzform eines Buchs mit dem Titel Ein Rad für alles, die All-Road-Bike-Revolution, das am 10. Juli in Deutschland beim Covadonga Verlag erscheint. Aus meiner Sicht ist das Buch ja quasi eine Art Bibel des Gravel-Fahrens. Lohnt sich auf jeden Fall mal in dieses Buch reinzuschauen. So, jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Jan Heine. Der Podcast wird unterstützt von Bergzeit und Outdoor Active. Bergzeit ist ein Online-Shop, der euch hochwertige Bekleidung und Ausrüstung für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten liefert. Sei es Sportklettern, Outdoor-Trekking, Freeriden oder Skitouren. Darunter ist aber auch Bekleidung und Zubehör für Fahrradfahrer. Bergzeit hat neben dem Online-Shop auch zwei Filialen in Holzkirchen und Gmund. Außerdem bietet Bergzeit erlebnisgeführte Touren und Kurse für zahlreiche Bergsportarten. Außerdem wird euch der Podcast präsentiert von Outdoor Active. Outdoor Active ist die weltweit führende Plattform für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Mountainbiken und Skifahren. Wir kommen nämlich zum Ursprung des Gravels, der bekanntermaßen, ja, das wissen die meisten von euch, in den USA liegt. Wir kommen zu Jan Heine. Jan Heine ist Deutscher, der in den USA lebt. Er arbeitet für die Firma Rene Hirsch Cycles und er ist Herausgeber der Zeitschrift Bicycle Quarterly und Autor des Buchs Ein Rad für alles, die All-Road Bike Revolution. Das Buch hält er hier in der im Englischen in der Hand und ich verweise da schon mal drauf. So sieht das die deutsche Ausgabe aus, die im Covadonga Verlag jetzt im Juli erscheint. Wir verlosen 5 dieser Bücher. Unten nochmal die URL zur Verlosung und ich kann euch das Buch nur wärmstens ans Herz legen. Ich habe die Fahnen schon gelesen von dem Buch und es ist wirklich großartig. Erstmal herzlich willkommen, Jan. So.
Hallo.
Perfekt.
Aber gut.
Das passt ja perfekt zum Foto, das ist ja der Hammer. Als ob wir den Screenshot eben aufgenommen hätten in deiner Werkstatt.
Ja, Werkstatt ist zu dunkel heute, da kann ich nicht sitzen. Ja, vielen Dank, ne? War ja schon ganz interessant bisher.
Das freut mich, dass es selbst für dich, für den alten Hasen der Gravel-Szene interessant ist. Das freut mich sehr. Du hast uns, glaube ich, auch ein paar Bilder mitgebracht, ne?
Ja.
Genau, dann würde ich meine Präsentation
einfach einsteigen. Du hattest ja ein paar Fragen.
Ich habe diverse Fragen, genau, und du kannst gerne währenddessen deine Präsentation oder deine Bilder schon mal starten und dann gerne
Ja.
einfach währenddessen so ein bisschen durchflippen.
Genau, machen wir. Augenblick, hier sind wir, ja. Okay.
So, perfekt.
Ja.
So, das sieht doch schön aus. Wunderbar. Genau. Ich habe eben schon gesagt, die USA gilt ja als Pionierland des Gravelns. Wie seid ihr denn zum Graveln gekommen? Wie hat das Ganze angefangen?
Ja, hier bei uns in Seattle liegen wir praktisch zwischen den Olympic Mountains und den Cascade Mountains. Und wir haben schon immer sehnsüchtig in die Berge geblickt und da gibt es viele Schotterstraßen. Weil ja, das Land hier ist so dünn besiedelt, dass es eigentlich nicht viel Teerstraßen gibt. Wenn du in die Berge fahren willst, gibt es ein paar Landstraßen, aber die sind häufig eben auch viel befahren. Und so sind wir immer schon, haben wir uns an diese Gravel Roads herangetastet, weil da gibt es eben tolle Straßen, wo kein Mensch kommt auf dieser Straße, wo das Bild aufgenommen ist. Da siehst du alle 5 Stunden mal ein Auto, wenn du Glück hast, ne? Und das Problem war eigentlich, dass das Gravel keinen richtigen Spaß machte, ohne das richtige Rad und vor allem ohne die richtigen Reifen. Ich habe schon im Studium mit meinem Reiserad damals mit 35 mm Reifen zum Kartieren die ganzen Straßen erkundet, die um den Mount Rainier da herum laufen. Aber wir kamen immer wieder zur Straße zurück, weil das Rennrad mit den Hochleistungsreifen und so war einfach doch was ganz anderes, ne?
Wie hat sich das dann geändert?
Ja, das war Anfang der 2000er Jahre. Da haben wir angefangen, Reifen zu testen. Und zwar uns ging es eigentlich mehr um das Fahren auf der Straße. Wir sind Langstreckenfahrer, Paris, Brest, Paris und so. Und da macht man sich natürlich Gedanken, ob man vielleicht ein bisschen Leistung aufgibt, um mehr Komfort zu kriegen durch den Luftdruck. Dass man einfach gesagt hat, wenn wir jetzt schon mit 100 PSI, was sind das, 8 Bar oder so fährt, wenn man mit 7 Bar fahren würde, wenn man nur 5% oder 10% Leistung aufgibt, aber eben 20% Komfort gewinnt auf einer 1200 Kilometer Fahrt, ist das durchaus sinnvoll. Was uns gewundert hat, wir waren also die Ersten, ziemlich die Ersten, die nicht im Labor getestet haben auf einer Stahlrolle, sondern wirklich auf der Straße mit einem richtigen Fahrer auf dem Fahrrad, um einfach mal zu gucken, was jetzt in der Real World passiert. Und was uns gewundert hat, ist, wir konnten den Luftdruck verringern und das Rad wurde nicht langsamer. Was wir festgestellt haben, eben der Reifen, wie sagt man, verwindet sich mehr, da wird mehr Energie aufgenommen, aber wir kriegen das zurück, weil weniger Vibrationen sind. Und die Vibrationen eben auch das Rad langsamer machen. Und damit tat sich so ziemlich der Weg auf zu neuen Rädern, weil wenn wir niedrigeren Luftdruck fahren können, dann können wir auch Hochleistungskarkassen, geschmeidige Karkassen verwenden für breite Reifen. Früher ging das nicht, da, wenn man hohe Drücke haben will, dann muss man den Reifen entweder schmal machen oder stabil machen. Und deshalb gab es früher eben schmale Rennradreifen und breite Tourenreifen. Ja, wir haben diese Ergebnisse veröffentlicht, ne? Und wir haben dann eben auch festgestellt, breite Reifen können genauso schnell laufen wie schmale Reifen. Wir haben unsere ersten Reifen dann auch hergestellt. Wir hatten eigentlich gedacht, dass die ganze Fahrradindustrie dadurch revolutioniert würde. Du siehst hier 21 mm, 23 mm sind also langsamer und danach tut sich nichts mehr bis 53 mm. Du hast da ein bisschen Variationen, aber die sind nur, weil der eine Reifen ein bisschen dicker ist im Gummi als der andere oder vielleicht, weil bei der Messung, da ist ja immer eine gewisse Streuung drin, ne? Aber eigentlich hat sich da gar nicht viel getan. Und deshalb haben wir dann eben angefangen, Reifen herzustellen, weil die Industrie nichts gemacht hat. Wir haben eigentlich darauf gewartet. Wir haben das alles veröffentlicht. Wir haben gewartet. Und die Industrie hat weiterhin gesagt, Rennradreifen, Tourenreifen, dicke, langsam rollende, oder eben die schmalen Rennradreifen. Und wir wollten halt im Prinzip breite Rennradreifen haben. Wir wollten was haben, wo man auf der Schotterstraße so toll fährt wie auf der Teerstraße.
2008 war das, glaube ich, ne?
Ja, 2008 haben wir die ersten Reifen vorgestellt. 2006 waren die Tests. 2 Jahre lang haben wir gewartet auf andere und die haben nichts gemacht.
Das ist so geil, ne? Irgendwie in Deutschland gilt Gravel gerade so seit ein, zwei Jahren als der Megatrend und ihr habt 2008 diese Reifen schon auf dem Markt gebracht. Wie ist denn dann bei euch diese Gravel-Szene entstanden?
Ja, das war eigentlich, ging das los, das lag schon in der Luft, so um die 2004, 5, 6. 2005 hat an der Ostküste Sandy Whittlesea die Deerfield Dirt Road Randonnée, D2R2, zum ersten Mal gemacht. Und das war so eigentlich der größte Gravel-Event. Damals gab es das Wort Gravel noch gar nicht, deshalb hieß es Dirt Road Randonnée. Wir haben damals auch schon eine unpaved Brevet, ein unpaved Brevet auf die Beine gestellt, wo wir eben auch auf Schotterstraßen fuhren. Aber selbst da, Gravel gab es eben noch nicht. Und dann 2006 kam eben durch die Kansa. Und die hatten damals sage und schreibe 34 Teilnehmer. Heute sind es, ich weiß nicht was, 3.500 oder so, ne? Und dann wurde aber Dirty Kansa relativ schnell populär, weil es einfach so ein tolles Event ist. Heute heißt das Unbound Gravel. Und zwar, ja, eigentlich das Straßenrennen hat in den USA damals sehr an Popularität verloren, weil es einfach zu verbissen war, weil, ja, und auch, naja, ihr wisst ja alle, Lance Armstrong, das war ein großer Skandal und das hat auch so ein bisschen dann, hat sowohl die Industrie als auch die Radfahrer sich ein bisschen abgewandt so vom Straßenrennen. Und beim Gravelrennen ist es eben eigentlich egal, ob du wie Ted King hier als Erster über die Ziellinie kommst oder als Hundertster. Alle Leute feuern dich an und nachher sitzen alle und trinken zusammen Bier. Und das ist was ganz anderes als beim Straßenrennen. Und da sind halt unheimlich viele Leute zu hingekommen. Und dann macht Gravel eben einfach auch Spaß, weil ja, das ist so ein bisschen wie wenn du Telemark-Ski fährst oder so. Da hast du ein bisschen mehr, wie soll man sagen, auf der Straße ist es ja so, entweder greift der Reifen oder du fliegst hin. Und bei Gravel hast du eben, da rutscht alles ein bisschen und da kannst du ein bisschen mehr mit dem Fahrrad spielen, ne? Und ich glaube, die zwei Komponenten, einmal die tolle Atmosphäre und eben das andere Fahrgefühl haben Gravel unheimlich, in Aufwind gebracht bei uns.
Wie schätzt du denn die Entwicklung der Gravel-Bikes an sich ein? Was hat sich da getan zuletzt?
Ja, am Anfang natürlich 2006, da gab es noch keine Gravel-Bikes, da fuhren wir alles Mögliche. Manche Leute fuhren alte Reiseräder, manche Leute fuhren ihre Cyclocross-Räder und sogar irgendwelche französischen Randonneur-Räder aus den 40er und 50er Jahren, als damals die Alpenpässe alle noch nicht asphaltiert waren. Und über die Randonneur-Fahrräder sind dann auch die 650B, die Reifengröße, wieder in Auftrieb gekommen. Erst über Mountainbikes, aber mittlerweile eben auch bei Gravelbikes, weil einfach aus technischer Sicht einfacher ist, breitere Reifen unterzubringen und das Fahrrad durch die kleineren Räder eben auch wieder wendiger wird. Und ja, wir träumten eigentlich schon immer vom Rennrad mit breiten Reifen. Und wir haben auch mit ein paar kleinen Rahmenschmieden zusammengearbeitet, um so ein paar Räder mal auf die Beine zu stellen oder auf die Laufräder zu stellen und mal zu gucken, ob das überhaupt geht. Und das ging. Es funktionierte wirklich. Und damit kamen dann langsam die Gravelbikes und die Industrie hat eben dann auch für Dirty Kansa und solche Events ja gesehen, dass es da was Neues gab und eben auch etwas, was wirklich attraktiv ist, was nicht nur ein Trend ist, sondern was nachhaltig eben doch die Fahrradwelt beeinflusst hat, weil im Endeffekt das Gravelbike ja doch unheimlich viel kann, wo man sonst ein halbes Dutzend Fahrräder braucht, ne?
Das heißt, du bist, wenn du heute auf die Räder schaust, die auf dem Markt existieren, eigentlich ziemlich glücklich, was es da so an Vielfalt gibt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass heute man zum ersten Mal in einen Fahrradladen gehen kann und ein Fahrrad kaufen kann, das wirklich fast alles kann, ne? Heute, ich meine, früher brauchte man ein Rennrad, wenn man wirklich sportlicher Fahrer war, brauchte man ein Rennrad für die Straße, ein Mountainbike fürs Gelände und vielleicht noch einen Lastesel, sprich Reiserad für die Urlaubsreise. Und heute ein gutes Gravelbike kann das eigentlich alles machen. Auf der Straße fährst du genauso schnell wie ein Rennrad, weil die breiteren Reifen machen dich nicht langsamer. Auf der Schotterstraße fährst du sogar besser als mit dem Mountainbike. Ich meine, technisches Gelände ist was anderes. Das Mountainbike hat noch eine Existenzberechtigung. Aber zum Beispiel da auf dem Bild bei Mount St. Helens bist du mit dem Gravelbike viel besser unterwegs als mit dem Mountainbike. Und du kannst auch mit Bikepacking oder mit einem Lowrider-Gepäckträger vorne dein Gepäck fürs Camping mitnehmen. Da haben wir, habt ihr vorher schon drüber gesprochen. Mhm. Bergab auf einer geteerten Passabfahrt greifen die breiten Reifen sowieso viel besser als schmale. Also im Endeffekt ist das Gravelbike eigentlich ja ein Bike für alles, wie der Buchtitel sagt, ne?
Genau, kommen wir zu deinem Buch. Ich habe es eben auch schon erwähnt, das erscheint am 9. Juli hier in Deutschland im Buchhandel. Was ist denn deine Hauptmessage in dem Buch?
Ja, die Hauptmessage ist eigentlich, dass man nicht mehr Komfort und Leistung gegeneinander ausspielen muss. Früher hat man gesagt, gut, du kannst komfortabel mit dem Reiserad fahren oder mit dem Tourenrad oder du kannst schnell mit dem Rennrad fahren. Und was wir eben rausgefunden haben, ist, dass Komfort gleich Leistung ist. Weil im Prinzip das Fahrrad vibriert, das ist Energie, die verloren geht. Die Energie steht nicht mehr zur Verfügung, um das Fahrrad vorzutreiben. Und dass du eben heute nicht mehr wählen musst zwischen Komfort und Leistung, sondern dass du Komfort und Leistung, dass die praktisch miteinander verbunden sind. Und ich glaube, das ist wirklich, was die Fahrradindustrie revolutioniert hat. Und du siehst heute Leute wie Lael Wilcox hier mit 55 mm Reifen, hat die Unbound XL gewonnen. Und ja, ich denke, da wird in Zukunft auch noch sich einiges tun. Die Reifen werden noch breiter werden. Und ja, man braucht nicht mehr zu wählen zwischen Leistung und Performance, also Leistung und Komfort. Aber natürlich muss man das Fahrrad schon gut auswählen. Du kannst jetzt nicht irgendein altes Tourenrad nehmen und sagen, gut, ich habe jetzt die gleiche Leistung wie ein Rennrad. Und darum geht es eben in dem Buch, dass man wirklich mal die Hintergründe beleuchtet, was das Fahrrad schnell, komfortabel und eben auch haltbar macht.
Ja, fantastische Lektüre. Wie gesagt, ich habe da schon durchgeblättert. Erscheint am 9. Juli hier in Deutschland im Buchhandel beim Covadonga Verlag. Genau. Jan, vielen Dank für diese Einblicke, für die kurze Zusammenfassung jetzt im Rahmen dieses Interviews.
Danke, tschüss.
Wir kommen jetzt zum zweiten Interview mit Alex Haus. Und ich habe ja schon beim Intro gesagt, Alex ist Straßenprofi, aber eben auch Gravel-Profi für das Team EF Education First Nippo, hat extrem viel Erfahrung mit Gravel-Rennen, ist beispielsweise vor 2 Jahren das Gravelrennen Dirty Kenza, ist wahrscheinlich das bekannteste Gravelrennen, heißt inzwischen Unbound, gefahren und ist dort auf Platz 3 gelandet. Und ja, auch mit Bikepacking hat Alex unheimlich viel Erfahrung. Im letzten Jahr, als Corona-bedingt nicht viel passiert ist, ist Alex nämlich von Colorado aus, von den Bergen in Colorado nach Kansas gefahren, 355 Kilometer weit, extrem lange Touren, auch darüber wird er berichten im Interview.
Wir bleiben in den USA, widmen uns jetzt der Profi-Gravel-Szene. Es gibt sie nämlich tatsächlich, die Radprofis, die inzwischen zumindest teilweise auf dem Schotter ihr Geld verdienen. Hierzulande ist das Paul Voss zum Beispiel, haben wir eben schon von gehört. In den USA hat das Team EF Education Nippo diese Disziplin meiner Meinung nach maßgeblich geprägt. Da sind Profis wie Lachlan Morton oder eben Alex Haus, den ihr gleich erleben werdet. Die fahren nach einem alternativen Rennkalender, so nennen die das, speziell auch Gravel-Rennen. Warum, weshalb, wieso, das erklärt uns jetzt der Alex, der aus den USA zugeschaltet ist. Der Alex ist nationaler Straßenmeister in den USA. Am Sonntag findet die Neuauflage des Rennens statt und da bin ich mal sehr gespannt, wie er da abschneiden wird. Noch vor ein paar Tagen, als wir telefoniert haben, da war nämlich sein Rad verschlammt worden von der Fluglinie. Ich hoffe, dass er bis Sonntag dann ein Rad zur Verfügung hat. Ich werde jetzt den Alex auf Englisch interviewen. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen im Chat und dann bringe ich dann die Fragen ein. So, welcome, Alex. I hope that you're doing fine.
Hey, how we doing?
I'm fine. What about you? Have you found your bike for Sunday?
Yeah, I found my bike. The airline decided to bring it.
Okay, that's great. We wish you all the best for Sunday. So, Alex, please tell us, how did your passion for gravel biking come about?
You know, like where I grew up, you know, a lot of the roads were dirt growing up. And actually, one of the first roads that my mom would let me ride on by myself was a dirt road. And then where I live now, it's, you know, pretty much almost all dirt. All over the place. I live up in the mountains and not a lot of paved roads up there. So, you know, just by nature, I've spent a lot of time riding on it. little bit of time racing on it. And then, yeah, when the opportunity and, you know, I guess 2019 kind of came about to do a couple of these races, yeah, took a hold of it with two hands. You know, it's kind of a natural fit. And, yeah, just trying to see where we can go with it.
Natural fit, that's a good good term for that. Here we see a picture of you riding the Unbound, I think, with your pal Lachlan Morton. How do these races work compared to normal road races?
I mean, really, they're tough to compare. You know, typical road racing, especially at the World Tour level, I mean, it's just, it's very intense. Generally quite a bit shorter. Obviously, there's a handling aspect that's not there for road racing, although you do have more of a peloton and team dynamic with road racing. But yeah, something like Unbound, you know, it's hard to really describe it to, you know, our team directors and other riders and stuff. You know, people have a hard time really understanding how hard, you know, a 10-hour plus event can be, especially when you're out there, you know, with essentially no support, you know, carrying your own food and water and fixing your own tires and, you know, trying to remember to reapply sunscreen halfway through. It can really take a lot out of you.
But to be more specific, in terms of strategy or psychology, what are the differences?
I mean, strategically, it's generally gravel racing is generally, you know, less of a team sport, more individual, and that's, you know, partly because of, you know, how injuries and stuff like that work, but then partly I think it's just sort of the identity of gravel racing in a lot of ways. You know, it's not built around, you know, 7, 8, 9 man teams. It's more, you know, one rider against the elements with a camelback on his back. Yeah, so I mean, that's probably the biggest difference. Psychologically speaking, yeah, again, it's, you know, more of an individual effort. I mean, really, I was lucky, you know, in 2019 and Unbound to have a buddy like Lachlan Morton to kind of help share the load and, you know, emotional load, I guess you could say, because it is quite demanding. You know, even lining up for something like a monument, you know, like I've done Liège, I guess 9 times now. And
this is hard too, isn't it?
It's super hard. It you have to put yourself in a, you know, kind of a special place mentally, when you stand on that start line, but, you know, with a number of these gravel races, you know, you really have to go kind of to that same place. You know, it's not just your typical slap a number on and go sort of event. Most of these things, you know, they take a lot out of you, like I say. So it's, you know, I mean, that's part of the reason why I like them. You know, you could do 5 or 6 gravel races within the year where, you know, you really have to step up. But road racing, you know, and maybe this is me just showing my age, but there's only a handful of events in the world that kind of give me the goosebumps.
Okay.
Anymore.
That's interesting. And is it hard for you to switch between road racing and gravel racing?
You know, physically they're pretty similar for me. You know, like your legs are just going around in circles and, you know, but yeah, I think that the harder part is, logistically, you know, especially with most of the gravel races being in the US, at least the ones that I do and have done. And then, you know, if they're not in the US, they're somewhere crazy like Morocco or something, Kenya, or, you know, road racing in Europe, you know, certainly during COVID and, you know, even during the best of times, switching between the continents is difficult. And, you know, you know, switching around on different bikes and that sort of stuff is challenging. But I mean, at the root of it, they're not too different. And you know, honestly, for me, the more I can go back and forth, the more I enjoy it, just because, you know, they're both. When you can kind of, you know, try both of them out frequently, they sort of keep each other fresh.
So. Okay, I understand. So as I mentioned in the introduction, EF was one of the first teams who created the alternative calendar for such gravel events. How important are these gravel events for the team today?
You know, we're still trying to balance things out with you know, the global pandemic and trying to get our full operations back online and get everybody in the right places where they need to be. But you know, looking at a big picture, the alternative calendar and gravel racing has been hugely important. You know, I think it's been one of the big things that set our team apart from sort of the mundane, boring, you know, big machine of world tour racing. We've definitely been able to show people that, you know, as riders and as a team, we have, you know, a bit of personality. And at the end of the day, the big reason why we do a lot of what we do is, you know, for the fans and for the people that love cycling, because, you know, really we love cycling too. So, like, we just want to bring people into it and help people find out how to have a good time doing it.
So you've written an article about tips for gravel riding for the newbies. What is the best tip you could give them?
You know, it depends on what your background is. And I wrote that the tips for newbies kind of for somebody coming in from the roadside. And certainly coming from the roadside, I think probably the best tip I can give is just keep letting air out of your tires. You know, you need to have pretty low pressure to actually enjoy the ride. You know, my dad, you know, he rides out there on the gravel and he has a good time and he's out there all the time. But I mean, he still goes out with, you know, 4 or 5 bar in his tires. And like, Dad, what are you doing, man? Like, you got tubeless now, you know, like, live a little. Take it down, enjoy the ride. But yeah, basic tip for newbies is just make sure you're wearing sunscreen, because man, if you don't have sunscreen on when you're doing a 10 plus hour event, that's, I feel like that's one of those things that, you know, there's a lot of logistics going on trying to get ready for an event, and you know, forgetting sunscreen is one of those that's it's going to make your day a real bummer real fast.
Let's see. So I read that last year you rode 355 kilometers from the Colorado mountains to the Kansas border in a kind of a tribute to the postponed Gravel Fondo Dirty Kansas Unbound call today. Looking back, what was the biggest challenge then for you?
I mean, the biggest challenge of the whole ride was sort of the subtext behind it all. You know, it was during the middle of the global pandemic. You know, we didn't know when we were going to start racing again. We didn't know if we were going to start racing again. We didn't know if, you know, the world was going to collapse. You know, Donald Trump was president and America was having Black Lives Matter protests left and right. And, I mean, it was chaos, in the States, and it was, you know, chaos around the world. And, it just felt really good to go for a really big bike ride and kind of put all that out of my mind. On the day, the hardest part was definitely probably the last, I don't know, 100 miles, you know, last 160 kilometers, where we weren't supposed to have a headwind, but we had a headwind. Yeah, it was pretty sandy and pretty slow. And we just watched our average speed go down. But no, I mean, that. I don't think I need to tell the people listening here today that, yeah, going out for a big bike ride, you know, that, yeah, sometimes that fixes a lot of things.
Yeah, changes your mind, of course. So what kind of bike do you use for these trips or for these races? Do you use aero gravel bikes or what do you use?
You know, I've been going on just old reliable here. Technically it's not even a gravel bike. It's a cyclocross bike, the Cannondale Super X. The thing has just never let me down. I really abused it. But I need to pry a top stone out of Cannondale, because they have some better mounting options for, you know, bags and more fluids and stuff like that. So it'd be nice to get a third water bottle on there and maybe a sturdier bag.
Okay. So what are your plans for the future? Are there gravel races you still want to race? You haven't raced before now so far?
The one that really comes to mind, there's two that I really want to do. One that really comes to mind first, though, is SBT gravel, in Colorado. It's in Steamboat. It's, you know, not super technical, but just having something that close to home, you know, and it's a big race. It sounds like a lot of fun, and all my friends will be there, so I want to go hang out with my friends. But then the one that we were originally planning to do this year, but just with logistics and some, you know, travel issues and stuff, that we really want to do is Migration Gravel in Kenya. I've been really got my eye on that one. So hopefully we can get out for that sometime in the next couple of years. But I mean, definitely now, I mean, it's unbelievable how many gravel races there are. And you could race seems like every day all over the world. So you almost have to be selective in what you choose to do.
Yeah, I see.
It's a good problem to have.
Yeah, definitely. And could you imagine switching completely to gravel?
I wouldn't say completely to gravel, but I could definitely see going completely or more fully on the dirt. I've like really fallen in love with mountain bike in the last couple of years, and would love to race more mountain bike and more gravel, and keep it fresh. So
keep it fresh.
Until then, I still have a day job here on the road. So.
Yeah, I see. Keep fresh is a good motto. It's a good motto for your Sunday race as well. We wish you good luck for Sunday. It is on Sunday, isn't it?
Yeah. It's on Sunday here. Yeah, national championships. We'll see if somebody wants to come take my jersey from me.
So, nobody wants.
Nobody wants. Yeah, hopefully nobody wants it and I just get to keep it, you know.
We wish you all the best for Sunday. Thank you, Alex, for joining our conference today. It was great.
Yeah, absolutely. Thanks for having me.
Thank you. Bye-bye.